Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich bin in diesem Podcast auf der Suche nach den Elon Musks von morgen, die mit ihren Ideen aber noch ganz am Anfang sind. Heute spreche ich mit einer wirklich außergewöhnlichen Gründerin. Sie war schon auf dem Cover der Forbes, ist im Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche, spricht auf der NOAA Conference bei Bits & Pretzels und hat als ehemalige Beraterin bei BCG überall auf der Welt gearbeitet. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was gründet so eine Überfliegerin für ein Startup? Die Antwort ist Quono Medical. Sophie Chang, so heißt nämlich diese Gründerin, macht sich mit Quono Medical die Unterschiede und Ineffizienzen der weltweiten Gesundheitssysteme zunutze. Das zentrale Wertversprechen, finde den richtigen Arzt im In- oder ganz besonders im Ausland. Also, wenn du eine größere Operation, sei es Zahn-OP, Haartransplantation, Schönheits-OP oder irgendwas anderes planst, dann will dir Quono Medical den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin vermitteln. In dem einen oder anderen Presseartikel über Sophies Startup liest man den Begriff Medizintourismus. Was sie von dem Begriff hält, hörst du auch in diesem Podcast. Dieses Gespräch haben wir übrigens vor unserer kleinen Sommerpause vor ein paar Monaten aufgezeichnet. Wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Bekannten, einem weiteren Freund oder Arbeitskollegin von diesem Podcast und abonniere den Podcast einfach, um keine Gründergeschichte zu verpassen. Die nächste Folge, dann die 6. Folge Hear Us Grow, kommt am Montag in 2 Wochen. Und jetzt geht's rein ins Gespräch mit Sophie von Quono Medical. Viel Spaß! Sophie, willkommen bei Digitale Optimisten. Wo erreiche ich dich heute?
Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerade in Berlin in meinem Zuhause im Homeoffice.
Wie wir alle. Sehr genau. Gut. Ein guter Start. Sophie, du bist gefühlt überall. Ja? Du bist bei Bits & Pretzels, du warst bei der NOAA Conference, du bist bei deutsche Startups, du warst in der Wirtschaftswoche Handelsblatt, du machst Livestream mit BCGs, Gründerszene und auf dem Cover von Forbes. Jetzt sei mal ganz ehrlich, bist du eigentlich noch aufgeregt vor dem Gespräch mit mir?
Also ich bin generell ein unaufgeregter Mensch, aber ich muss auch zugeben, so dieses minimale Lampenfieber, das habe ich schon immer noch und ich finde das auch gut. Also ich finde, das bringt so ein bisschen auch bei mir so Spannung rein und lässt es auch nicht mehr so zur Routine werden, weil ich finde, wenn sowas zur Routine wird, dann wird man auch nicht mehr interessant.
Das stimmt. Mir geht's immer auch noch so, ja. Also auch wenn ich jetzt schon einige Gründer interviewt habe, ich freue mich doch immer auf jeden. Aber ja, was fehlt da noch in der Aufzählung? Wahrscheinlich ein TED-Talk, oder?
Ja, ein TED-Talk fehlt. Mich hat mal wer gefragt, ja, wo ich noch rein will. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt in den Economist rein noch. Da sind wir sogar schon mal kurz erwähnt gewesen, aber noch so ein längerer Artikel wäre ganz schön, glaube ich.
Und angenommen du, okay, was sollte im Economist über dich stehen?
Ach, vielleicht gar nicht über mich, aber über das Gesundheitssystem und wie man das neu denken könnte und wie man das Thema gesundheitliche Versorgung auch aus einer globalen Sicht denken könnte. Ich glaube, da hätte man auch so die Leserschaft, die dazu ansprechbar wäre und das fände ich, glaube ich, ganz spannend.
Ja, und was für eine spannende Zeit dafür, ja, wo es eine Situation gibt, wo wir alle auf der Welt von der gleichen Situation betroffen sind. Ja. Das ist ja, kann ich verstehen, dass da vielleicht ein Redakteur mal drauf springen sollte. Aber angenommen, du würdest einen TED-Talk machen, worüber würdest du sprechen? Über genau das oder würdest du noch ein anderes Thema nehmen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, also das Thema, was, und deswegen bin ich ja auch immer überall zu sehen. Man sieht mich ja auch eigentlich immer mit der gleichen Message, weil ich finde, also Konsistenz ist halt da sehr wichtig. Ich finde halt so diese Ungleichheit in der medizinischen Versorgung, das ist so mein Herzensthema. Und ich glaube, wenn ich einen TED-Talk machen würde, dann würde ich auch darüber sprechen, was gerade schiefläuft in der medizinischen Versorgung und wie man das neu denken könnte.
Okay, da werden wir gleich natürlich ausführlich drüber sprechen, weil du da, ich habe mich natürlich schlau gemacht, da wirklich ein paar ganz spannende Gedanken hast und dein Unternehmen da ja eine echte wichtiger Treiber ist in die Richtung. Ich habe mir aber auch das Cover von Forbes angeguckt und da ist die Bildunterschrift ohne Grenzen. Mhm. Welche Rolle haben Grenzen in deinem Leben gespielt?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja, vielleicht darf ich kurz ausholen, ich bin ja in Österreich geboren und aufgewachsen, aber mit asiatischen Wurzeln. Meine Eltern sind aus Kambodscha, meine Großeltern sind aus China und ich bin daher so ein bisschen zwischen drei Kulturen aufgewachsen. Und von daher ja, hat das Thema Grenzen oder Grenzenlosigkeit, glaube ich, schon etwas ja, sozusagen mit mir zu tun gehabt, als ich noch gar nicht wusste, dass das benennbar ist. Und ich glaube, das hat mich in meinem Denken sehr geprägt, dass ich immer so ein bisschen Grenzen aufbrechen wollte. Also ich finde Grenzen immer, eine Grenze verbinde ich immer mit etwas Limitierendem, mit einer Linie, mit etwas, das undurchlässig ist. Ich bin von der Persönlichkeit her so eine, die sich damit nicht zufrieden gibt und lieber Grenzen aufbricht und versucht, die gar nicht entstehen zu lassen.
Ja, und das zeigst du ja auch in deiner Vita, denn du hast ja wirklich sehr viel ja, in das Leben gepackt bisher. Nicht nur, was die Orte angeht, wo du gearbeitet hast, sondern auch, was du gemacht hast. Also du hast als Ärztin gearbeitet, du hast eigentlich einen medizinischen Background als Unternehmensberaterin. Du hast nebenbei auch Sinologie studiert. Du hast aber auch in Australien, New York gearbeitet, kambodschanische Wurzeln aus Österreich, jetzt in Berlin. New York habe ich, glaube ich, schon erwähnt gerade. Das hört sich ja wirklich nach einem, ja, nach jemandem an, der diese Grenzen gar nicht akzeptiert in irgendeiner Weise. Also hast du dich da jemals limitiert gefühlt? Kommst du dann in Berlin an, wenn du so eine Geschichte hast und von so vielen verschiedenen Etappen gesprungen, hin und her gesprungen bist?
Ja, also das hört sich so ein bisschen an, als wenn ich so eine rastlose Seele wäre, aber das ist gar nicht so. Ich glaube, also das geht schon zusammen. Also ich habe immer so ein bisschen in der Vergangenheit, jetzt auch noch, aber nicht mehr so stark, immer so die Angst gehabt, dass ich was verpasse und dass ich nicht genug in meinem Leben mache. Und das erklärt sich dadurch, dass ich auch einfach sehr viel parallel gemacht habe und sehr viel hintereinander auch gemacht habe. Ich habe mir auch nie, eine Auszeit gegönnt. Das brauchte ich auch nicht und das wollte ich auch nicht. Ich wollte immer mehr sehen und mehr machen und mehr lernen. Aber das war auch nie so, dass ich sozusagen, wenn ich einen Punkt erreicht habe, sofort zum nächsten gesprungen bin. Also ich habe mich schon immer sehr, sehr bewusst für die einzelnen Stationen in meinem Leben entschieden und war dann auch immer eine Zeit lang glücklich. Aber ich finde aber auch, dass wenn man nach einer Zeit merkt, es geht irgendwie nicht mehr so schnell weiter oder man lernt nicht mehr so viel, man ist nicht mehr so zufrieden, ich finde, dann muss man etwas machen. Und ich bin eher eine der Personen, die dann eher schnell aktiv wird und versucht, etwas zu ändern, als abzuwarten.
Und sag mal, warst du schon immer so, auch als Schülerin? Oder gab es irgendeinen Moment, wo du den Blinker gesetzt hast und gesagt hast, nee, ich will jetzt ein bisschen mehr machen? Oder kann ich mir dich als Schülerin schon vorstellen, die so viel wie möglich machen wollte in der Zeit, die du hattest?
Ja, ich fürchte, ich war schon immer so. Ich habe als Schülerin auch schon eine Zulassung für die Yale University bekommen, um dort zu studieren, bevor ich meine Matura, also mein Abi, hatte, weil ich unbedingt schon früher auf die Uni wollte. Ich habe im Studium, kann ich mich erinnern, war ich dann beim Dekan an der MedUni Wien und habe gefragt, ob ich die Jahresprüfungen von 2 Jahren auf einmal machen kann, sodass ich ein Jahr überspringen kann. Das haben sie mir dann nicht erlaubt. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich es geschafft hätte, aber ich wollte immer Sachen viel, viel schneller machen. Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich, der ist ganz anders. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass das irgendwie bei mir familiär ist oder so. Also meine Eltern standen da auch gar nicht so dahinter und haben mich da angefeuert. Aber das ist irgendwie so eine intrinsische Motivation in mir, dass ich einfach das Maximum aus der zur Verfügung stehenden Zeit holen wollte. Das ist, wie gesagt, heute nicht mehr so schlimm. Aber als ich jünger war und die Energie noch hatte, war das eigentlich schon immer so.
Ja, was heißt schlimm? Also ich hätte es gerne. Ja, also das hört sich ja irre an. Hast du dich mal gefragt, woher du diese Energie ziehst und woher das kommt? Oder also wie weit bist du da gekommen in der? Oder ist deine Lösung, du bist einfach so, dass du ehrgeizig, ambitioniert, rastlos, was auch immer, ungeduldig, ja, vielleicht sind es all die Zeit ein bisschen. Woher, was ist deine, wo stehst du, woher das Ganze kommt?
Ja, ich glaube, ich bin einfach ein sehr, weiß nicht, ob das Wort ehrgeizig das richtige Wort ist, aber ich will einfach schnell etwas erreichen und ich bin da sehr ungeduldig darin, aber ich bin da auch sehr wissbegierig. Also ich habe auch zum Beispiel 4 Instrumente gelernt und immer 2 davon parallel. Ich habe auch immer unterschiedliche Sportarten gleichzeitig gemacht. Du hast auch erwähnt, ich habe Medizin, Sinologie und Philosophie studiert. Also das sind einfach so, ich habe einfach sehr, sehr, sehr viele Interessen und das ist auch so, also ich bin eher ein Mensch, der sehr breit geht. Also ich kenne mich in vielen Sachen aus, aber ich kenne mich in ganz wenigen Sachen sehr gut aus. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich einfach sehr interessiert bin und immer was Neues sehen möchte und das auch möglichst schnell. Das ist wahrscheinlich die Ungeduld. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich auch so ein, ich habe einfach sehr, sehr viel Energie. Ich schlafe auch sehr wenig. Vielleicht ist das ein bisschen genetisch bedingt. Ich weiß es nicht. Aber wichtig hierbei auch ist zu sagen, dass ich auch nicht erwarte von den Menschen um mich herum, dass sie so sind wie ich.
Ja, verstehe. Und sag mal, wenn du so viele Interessen hast und ich höre ein bisschen raus, dass es da vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach ist, sich einzuschränken und du dann einfach sagst, okay, den Kompromiss gehe ich gar nicht ein und ich mache einfach mehr. Aber wie bist du dann drauf gekommen, dass Medizin die Hauptstoßrichtung für dich war, wo du dann sicherlich die meiste Zeit investiert hast?
Ja, also ich hatte, als ich 30 geworden bin, ich bin ja mittlerweile 37, hatte ich so eine kleine Midlife-Crisis, weil ich da zum ersten Mal realisiert habe, dass ich nicht mehr alles machen kann in meinem Leben, das ich mir vorgenommen habe, also von den großen Themen. Und da habe ich auch mit einem Coach zusammengearbeitet, weil ich da so halb zusammengebrochen bin, als wir das alles auf den Zeitstrahl gelegt haben und wir realisiert haben, dass ich gar nicht so alt werden kann, wie ich machen möchte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man seine Grenzen anerkennt. Wie ich zum Arztberuf gekommen bin, das klingt total klischeehaft, aber das ist in meinem Fall wirklich so. Ich wollte immer schon Ärztin werden. Ich wollte schon, seit ich ein ganz kleines Mädchen bin, wollte ich kurz Friseurin werden. Dann hat mir meine Mutter den Friseurberuf erklärt. Dann wollte ich es nicht mehr werden. Und dann wollte ich Ärztin werden. Und das, ich glaube, da gibt es natürlich eine Prägung aus meiner Familie. Ich komme aus einer Ärztefamilie. Aber ich hatte schon immer eine Faszination für Wissenschaft. Ich hatte, als ich ganz klein war, schon immer, also ich hatte mehrere Mikroskope zu Hause, also eins nach dem anderen. Ich habe mich einfach total interessiert für den menschlichen Körper und all diese Themen. Als ich dann kurz vor der Entscheidung stand, mich dann tatsächlich für ein Studium zu entscheiden, also im Gymnasium, standen zur Auswahl Medizin, Software Engineering und technische Chemie. Das waren so ungefähr meine Interessensfelder und ich habe sie mir auch sehr, sehr bewusst angeguckt, aber am Ende hat mein Herz immer für die Medizin geschlagen. Und und ich habe es bis heute nicht bereut. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Herzensthema von mir.
Das heißt, du hast mal dir die Zeit genommen mit 30 und hast da vielleicht eine kleine Quarter-Life-Crisis oder warst ein bisschen da und hast gesagt, Mensch, ich muss mir mal aufschreiben, was eigentlich die Station meines Lebens, die vielleicht die Drumbeats, die Überschriften der Kapitel meines Lebens sein sollten und hast gemerkt, Mensch, so viel passt da gar nicht rein. Was hast du denn da gemerkt, was dir wichtig ist und was musstest du vielleicht rausstreichen? Also das ist ja letztlich eine Priorisierung, die du da gemacht hast. Das heißt, was kam da raus? Was ist dir wichtig im Leben?
Ja, also es kam raus eben, wo es mich immer so ein bisschen hin und her reißt, ist zwischen dem Ärztedasein und der Klinik. Wo ich ja eigentlich herkomme, wo ich aber nicht viel Zeit verbracht habe und sozusagen dem meiner wirtschaftlichen Persona quasi. Also ich habe viel Zeit in der Unternehmensberatung, in anderen Firmen, jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen. Und das ist immer so die Spannung gewesen. Und als ich 30 war, war das genau das Thema. Also da standen so Sachen drauf wie, ich möchte noch habilitieren, ich möchte noch meine Forschungsarbeit fertig machen, ich möchte noch meinen Facharzt fertig machen, ich möchte noch zu Ärzte ohne Grenzen gehen, ich möchte aber auch noch mein eigenes Unternehmen gründen und all diese Themen. Also und wenn man die aufteilen hätte können, dann wäre das im Großen und Ganzen so das klinische Herz und das wirtschaftliche Herz. Und ich habe mich aktuell für die Wirtschaft entschieden. Das heißt aber nicht, dass ich mich komplett von der Klinik verabschiedet habe. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr habilitieren in der Medizin. Das ist auch okay. Aber ich habe noch nie, also ich sage nicht, dass ich niemals Ärztin wieder werde. Na, also das lasse ich mir schon noch offen.
Faszinierend. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass du auch eine fantastische Ärztin wärst. Irgendwie gibst du mir diesen Vibe zumindest. Aber lass uns jetzt mal auf Kuno Medical zu sprechen kommen. Ja, man kann nicht mehr sagen Startup, aber auf jeden Fall dein Unternehmen. Und die Frage, die ich allen Gründern gerne stelle, ist, wie erklärst du deiner Oma, alternativ auch gerne einem 10-jährigen Kind, ja, was du eigentlich den ganzen Tag mit Kuno Medical machst?
Ja, ganz einfach. Bei Kuno Medical helfen wir allen Patienten auf dieser Welt, den besten Arzt zu finden. Und das grenzenlos. Also das ist eigentlich ganz, ganz einfach, was wir machen. Wir wollen, dass alle Menschen, die gerade einen Arzt brauchen, den auch bekommen.
Das hört sich cool an. Also das ist ja erstmal eine sehr fast altruistische Vision, ja. Und ich habe auch ein Interview von dir gesehen im Jahr 2019. Und da hast du gesagt, dass meine Vision ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt die medizinische Versorgung bekommt, die er oder sie verdient. Also sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Das heißt, die Vision hat sich auch seit dem Start, ich glaube 2015 war schon der Start, oder 2016, hat sich gar nicht groß geändert. Ihr seid weiter Laserfokus auf dieser Mission unterwegs.
Ja, absolut. Die Vision, die Mission, die hat sich nicht verändert. Ich habe, bevor ich gegründet habe oder als es halt feststand, dass ich gründen wollte, habe ich mich einmal hingesetzt, da war ich auch noch in New York. Und das weiß ich noch, weil das Papier, das ich geschrieben habe, war auf einem amerikanischen Format, also gar nicht A4, sondern ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also es war noch, als ich vor meiner Berlin-Zeit, habe ich mich hingesetzt und einmal runtergeschrieben, was die Vision ist und wieso ich das mache und wieso ich glaube, dass die Welt so etwas braucht. Und ab und zu kram ich das noch hervor und lese mir das durch und ich denke mir jedes Mal immer wieder, das stimmt. Von vorne bis hinten, von oben nach unten kann ich das so unterschreiben. Also die Vision steht von Tag 1 und die hat sich auch nicht geändert.
Mhm. Und nimmst du eigentlich, also wenn ich das höre und auch Interviews mit dir höre, dann ist das ja häufig auch ja ein Begriff, der fast ein bisschen negativ besetzt ist, Medizintourismus. Nimmst du den auch als negativ wahr oder ist das für dich eigentlich nur die Beschreibung dieses Marktes, dessen Größe, glaube ich, von vielen unterschätzt wird?
Ja, also leider gibt es tatsächlich noch so eine negative Konnotation beim Thema Medizintourismus. Und ich habe auch mal in einem anderen Podcast gesagt, eigentlich ist Medizintourismus total geil. Und das ist es auch. Ne? Also natürlich, also so dieses negative Image von Medizintourismus, deswegen hört man mich auch gar nicht so oft, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil ich genau weiß, welche Reaktion man auch damit oft verursacht. Das kommt so ein bisschen leider über die Veranschaulichung in den Medien, wo sozusagen viele Negativbeispiele, die es gibt, leider auch hochgespielt werden. Ne? Also wo Patienten irgendwie ins Ausland gehen und in so einer Hinterhofklinik verpfuscht werden und das wird dann unheimlich groß gerade in so Boulevardmedien dann dargestellt. Und diese Fälle gibt es auch, aber das ist eigentlich die krasse Minderheit. Und es gibt der Markt ist riesengroß, ja, also den gibt es schon seit Jahrzehnten. Und eigentlich wird mit Medizinreisen oder mit Medizintourismus Millionen von Menschen jedes Jahr geholfen, die eine medizinische Behandlung erhalten, die sie sonst nicht bekommen könnten. Und es ist leider sehr, sehr schade, dass zu dem Thema sehr wenig berichtet wird und auch diskutiert wird, sondern immer nur, wenn etwas schief geht, und verstehe mich nicht falsch, ne? Also ich verurteile das wirklich aufs Maximum und stehe da auch absolut nicht dahinter. Aber leider werden halt so die Negativbeispiele sehr stark überrepräsentiert und die Erfolgsbeispiele kommen eigentlich gar nicht zum Vorschein.
Mhm. Lass uns jetzt mal drüber sprechen. Also du bist da schon auf viele Punkte eingegangen, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte. Insbesondere ja zu verstehen, welche Anreize in diesem System eigentlich liegen, auf der Kunden- und auf der Ärzte-Praxenseite. Vielleicht noch vorab, gib mir mal ein Gefühl, wie groß ist dieser Markt eigentlich?
Also das kommt so ein bisschen darauf an, welcher Studie man glaubt oder welcher Publikation. Wir bei QNO Medical haben unseren Markt mal selbst so ein bisschen eingeschätzt, basierend auf vielen Daten, also fast so eine Metastudie gemacht. Und der ist so circa 50 Milliarden Euro groß, weltweit. Das ist schon, das ist schon eine Größe, die sich sehen lassen kann. Und was man dabei beachten muss, das ist quasi der bestehende Medizintourismusmarkt. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, das man aktivieren kann, der noch nicht, das noch nicht darunter eingezählt ist.
Das ist interessant. Okay, also lass uns doch mal das Thema ein bisschen aufspannen. Also lass uns doch vielleicht mal bei den Kunden oder den Patienten anfangen, die eure Kunden werden oder die auf der Suche sind nach einer guten Möglichkeit, den Eingriff oder die Operation oder was auch immer, die Behandlung, die beste Behandlung zum vielleicht besten Preis am besten Ort zu bekommen. Wer sind denn die Leute? Was sind die Probleme, die eure Kunden und auch Leute haben, die sich überlegen, ich muss für eine OP nicht in Deutschland unterwegs sein, sondern ich kann auch in ein anderes Land gehen?
Also die Probleme sind in den meisten Fällen Kosten, Qualität und Wartezeit und oft eine Kombination daraus. Also Gesundheitskosten, egal wo man hinguckt, sogar in Deutschland, ist es mittlerweile so, dass die Krankenversicherungen immer weniger an Behandlungskosten übernehmen. Das ist gerade in progressiveren Spezialfächern der Fall, wie zum Beispiel in der Fertilitätsmedizin, aber auch zum Beispiel in traditionelleren Themen wie in der Zahnmedizin. Also das Thema Kosten ist in Deutschland oft ein Problem und prohibitiv für Menschen, die gewünschte medizinische Versorgung zu bekommen. In Deutschland ist es nicht so groß, weil wir doch ein sehr gutes Versicherungssystem eigentlich haben. Aber von daher ist es auch sozusagen in anderen Märkten, also in den USA zum Beispiel, ist das Thema Kosten einfach oft ein großes Problem für Patienten, wieder gesund zu werden. Dann hast du das Thema Qualität. Und dann unter dem Thema Qualität fassen wir zusammen wirklich hochspezialisierte Themen oder Operationsmethoden oder Behandlungsmethoden. Das hast du zum Beispiel in der Onkologie, in der Krebsmedizin oft der Fall, wo es oft der Fall ist, dass du sehr spezialisierte Themen hast und Zentren, wo du Studien hast und so weiter, wo du vielleicht auch, wo du einfach nicht die gleichwertige Versorgung überall bekommen kannst, weil das so stark spezialisiert ist. Oder weil du in einem Land lebst, wo es nicht genug Ärzte von einem bestimmten Fach gibt. Und das Thema Wartezeiten ist auch ein sehr generelles Thema, auch sehr international stark betroffen, wo Patienten einfach unheimlich lange auf Standardeingriffe warten müssen oder Untersuchungen, also bis 3, 6, 8, 9, 12 Monate. Und von daher auch viele Patienten einfach in Not sind, weil sie nicht rechtzeitig zu einer Behandlung kommen. Und oft ist es eine Kombination daraus, aber im Wesentlichen lassen sich die Patientenprobleme eben in diese drei Bereiche teilen: Kosten, Qualität und Wartezeit.
Ich finde es deshalb so toll, so interessant, dass du das aufteilst in Kosten, Qualität und Wartezeit, weil ich habe genau wie du länger in den USA gelebt und da hatte ich das Gefühl, genau wie du sagst, die Kosten sind exorbitant. Mhm. Also die Krankenhausrechnungen, die bei der Geburt meines Sohnes bekommen haben, die waren mehrere, also was war das, 50.000 Dollar oder sogar noch mehr, aber die Versicherung hat es natürlich bezahlt, deshalb war es dann am Ende no cost to me, aber jemand musste es ja zahlen. Gleichzeitig war aber die Wartezeit fantastisch, also sehr gut, wir haben kaum gewartet und die Qualität war hervorragend. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, die Kosten sind natürlich viel geringer, Qualität ist sicherlich auch gut, aber wenn ich so aus meinem Freundeskreis höre, wie lang man auf kleinere Operationen wartet, das sind exorbitante Wartezeiten. Also ist das so? Ist das so ein Charakteristikum von Gesundheitssystemen auf der Welt? Also ich habe jetzt nur die USA und Deutschland, die 2 von 3 zumindest gut hinbekommen. Ist das so auch im Rest von Europa? Also ist das so typischerweise was man nie voll ausgestaltet bekommt?
Ja, gute Frage. Also es ist, ich finde, das kommt gar nicht so stark auf das Gesundheitssystem an oder auf das Land. Also wie du sagst, es gibt natürlich schon starke Charakteristika, die sich je nach Land feststellen lassen können. Und ja, also USA, da bricht es mir jedes Mal das Herz, wenn ich das höre. Da ist übrigens der Nummer 1 Privatinsolvenzgrund in den USA sind Gesundheitskosten. Na, also Wahnsinn. Leute werden, das ist nicht dein Haus, das ist nicht die Hypothek auf das Haus, das ist nicht dein Auto, das sind nicht deine Spielschulden. Du wirst arm, wenn du erkrankst oder wer aus deiner Familie, den du liebst, erkrankst. Und ich finde, das ist eigentlich fast abartig. Also ich werde da immer ganz emotional, wenn ich nachdenken muss. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Kosten wirklich zwischen dir und deiner Gesundheit stehen. Das Schöne an der Medizin ist ja gleichzeitig, wenn man das aus einer globalen Sicht betrachtet, ist, dass Kosten und Qualität ja nicht korrelieren. Das sieht man ganz, ganz oft in ganz vielen Studien, dass teure Gesundheitssysteme nicht unbedingt die besten sind und günstige Gesundheitssysteme auch nicht unbedingt die schlechtesten. Und das machen wir uns bei QNO Medical so ein bisschen zu eigen, dass wir sagen, es gibt gute und schlechte Ärzte überall. Es gibt Preisunterschiede, die gar nicht primär von der Behandlung getrieben sind, sondern die sind primär von den Lebenserhaltungskosten getrieben, durch das generelle Gesundheitssystem getrieben. Also quasi der Kostenfaktor, der wird stark sozusagen von vielen anderen Faktoren, die gar nicht direkt mit diesem medizinischen Eingriff zu tun haben, beeinflusst. Und wir da sagen, wenn man das transparenter machen kann und auch das Thema Wartezeiten, also ich finde so das Thema Wartezeiten, das ist fast so ein bisschen wie Welthunger. Also es gibt genug Essen für alle, aber das muss richtig verteilt werden. Und wenn man das global sieht, in der Medizin ist das eigentlich auch so. Es gibt genug Betten und Kapazitäten für alle. Es ist nur ungleich verteilt. Und unser Ziel ist es, dass man das ein bisschen transparenter macht und sagt, okay, wenn du jetzt in England bist und 6 Monate auf deine Hüft-OP warten musst, aber du nach Deutschland kommen könntest und da innerhalb von ein paar Wochen eine Hüft-OP bekommen könntest und niemanden dabei ein Bett wegnimmst, das ist auch ganz wichtig, dann wieso solltest du das nicht machen können? Ja, damit ist doch jedem geholfen. Damit ist dem Patienten geholfen, damit ist dem englischen Gesundheitssystem geholfen und damit ist dem deutschen Gesundheitssystem geholfen. Es gibt nur Gewinner. Und deswegen, also für mich ist es ganz logisch, dass man das eigentlich so denken müsste. Und das versuchen wir mit unserem Produkt bei QNO Medical an die Menschen zu bringen.
Ja, verstehe. Und genau darüber möchte ich mit dir reden, an die Menschen bringen, an die Kunden kommen. Denn die Zielgruppe, die ihr anspricht, also es sind ja, und ich habe auf eurem Blog auch gesehen, ihr schreibt, du hast jetzt eine Hüft-OPs erwähnt, aber auch Schönheitsoperationen gehören dazu, Haartransplantationen, Brust-OPs und so weiter. Wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Denn ihr müsst ja eine Person erreichen, die in einer ganz bestimmten Situation ist, nämlich es gibt ein entweder akutes Problem oder eine Schönheits-OP muss nicht immer akut sein, kann auch, glaube ich, kann auch dringender sein, aber ihr müsst die ja zu einer gewissen Zeit erreichen und dann müsst ihr sie überzeugen. Wie erreicht ihr diese ganz spezielle, auch sehr spitze Zielgruppe in Deutschland?
Ja, das ist natürlich die Kaiserfrage. Damit beschäftigt sich ein ganzes Team bei uns, das Marketing-Team. Unser primäres Prinzip ist, dass wir dorthin gehen müssen, wo unsere Patienten sind. Ich sage immer, wir müssen da unsere Patienten treffen, wo sie sind. Und die sind heutzutage überall. Und ich finde, das ist das Interessante, aber auch das Herausfordernde am heutigen Marketing quasi, dass es nicht mehr reicht, auf einem Kanal richtig gut zu sein. Ich finde, wenn man gerade ein digitales Produkt hat, so wie wir es sind, muss man eigentlich auf allen, wenn nicht auf allen oder auf vielen Kanälen zumindest, präsent sein. Und das fängt an mit all den ganzen organischen Kanälen, die wir haben, dass wir unsere Webseite haben, dass wir diesen Content haben, dass auf Google auffindbar ist. Wir sind auf Social Media, das inkludiert Facebook, Instagram, aber auch YouTube. Wir schalten natürlich auch bezahltes Marketing, digitales über diverse Suchmaschinen, über Display. Wir machen, wie du auch am Anfang schon erwähnt hast, viel PR, weil es da auch sehr viel um Vertrauen geht und wir auch wissen, dass wir da sozusagen auch, also wenn andere über uns schreiben und andere über uns sprechen, dass das natürlich nochmal mehr Vertrauen im Markt schafft. Das allerbeste Marketing-Tool sind natürlich unsere bestehenden Kunden beziehungsweise Patienten. Also wir nennen unsere Kunden immer Patienten, weil wir sehr stark darauf Wert legen, dass wir ausdrücken, dass wir im Gesundheitssystem aktiv sind. Aber unsere Patienten sind natürlich die stärkste Kraft. Wir haben einen Net Promoter Score, einen NPS von 85. Wenn ich das kurz erklären darf, das ist eine
sensationell, ja, wenn ich das mal einwerfen darf. Das habe ich noch nicht gehört. 85 ist wirklich
genau, also da sind wir auch wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und wirklich von Anfang an messen wir das, weil wir einfach das Thema Patientenzufriedenheit ganz, ganz, ganz groß bei uns schreiben. Und das ist eine Art und Weise, wie man das messen kann. Das ist eine Art Befragung, wo man den Patienten im Nachhinein befragt, wie sehr würdest du unseren Service an Familie und Freunde weiterempfehlen. Und je höher der Wert, desto besser. Nur zum Vergleich, also so Apple, Amazon und so weiter, die sind so irgendwie in den 50, 60, 70er Zahlen und wir sind bei 85. Und das ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr stolz macht und wir aufrechterhalten. Und das machen wir natürlich, weil uns das wichtig ist. Aber wir verstehen das natürlich auch, wenn du ein digitales Produkt baust, dass der Amplifizierungsfaktor sozusagen im echten Leben einfach sehr, sehr wichtig ist. Und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, man muss einfach sehr, sehr viel machen und in vielen Kanälen sehr stark sein.
Ja, jetzt der Net Promoter Score, das ist natürlich eine tolle Zahl, aber ihr habt natürlich auch in eurem Geschäftsmodell, wenn ich das richtig verstehe, die Schwierigkeit, dass ja nicht jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Netflix, ein ganz blödes Beispiel, wenn ich Netflix-Abonnent bin und ich finde Netflix super, dann zahle ich ja jeden Monat und bin ein Recurring Revenue. Bei euch ist es ja anders. Das heißt, mit der Zusatzschwierigkeit, dass wenn ich jetzt einmal, ich bleibe mal bei dem Beispiel, eine Hüft-OP oder eine Haartransplantation bekommen habe, dann hoffentlich ja brauche ich das ja nicht alle 2 Jahre oder jedes Jahr. Das heißt, ich nehme mal an, dass die Anzahl eurer Returning Customers, eurer Wiederkaufrate oder du weißt, was ich meine, ja, dass die natürlich nicht so hoch ist, sondern dass ihr auch immer wieder neue Kunden akquirieren müsst, oder?
Das stimmt zum Teil. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass man bei Netflix, ich weiß gar nicht, wie viel, 10 Euro pro Monat zahlt. Ne? Das heißt, du zahlst 120 Euro im Jahr. Bei QNO Medical zahlst du pro Behandlung einige 1000 Euro. Das heißt, du musst für Netflix irgendwie 10 Jahre Abonnent gewesen sein oder 15 Jahre Abonnent gewesen sein, damit du genau den gleichen Preis generierst wie eine Behandlung oder eine Transaktion, die über QNO Medical läuft. Und das, finde ich, setzt das so ein bisschen in den Kontext. Na, also wenn eine Transaktion bei uns irgendwie 10 Euro kosten würde, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das kann man vergleichen und dann haben wir ein Problem. Also das Problem haben wir, ist gar nicht so groß, weil unsere Preise, unsere Kosten einfach viel höher sind als so ein typisches Recurring-Modell, das du hast. Ein typisches Recurrence-Modell ist immer im ein-, zweistelligen Euro-Bereich. Das funktioniert auch gut. Und von daher ist es von der Dynamik ein bisschen anders. Das heißt, wir müssen einmal etwas verkaufen und Netflix müsste das für einen Kunden 15 Jahre lang machen, um da auf den gleichen Preis zu kommen. So, das nur mal vorab zum Kontext. Das ist natürlich schon so, dass es bei uns, dass die Patienten da nicht jeden Monat eine Behandlung buchen. Das ist auch gut so. Aber wir sehen schon, dass Patienten wieder zurückkommen. Und gar nicht zu einem unbeträchtlichen Teil. Wieso nicht? Weil Patienten ja immer auf der Suche sind nach qualitativ hochwertiger Behandlung. Und wenn du einen Arzt gefunden hast oder eine Plattform gefunden hast, wo du diesen krass guten Service bekommst, wo du so glücklich bist, nachdem du wieder nach Hause gekommen bist, dann wirst du das nächste Mal, wenn du wieder einen Arzt suchst, wieder das Gleiche tun. Das ist ein super sticky Business, weil das so ein hochemotionales, hochvertrauenswürdiges Business ist. Und da sehe ich auch unser großes Potenzial. Unser großes Potenzial liegt darin, dass nicht jeder Patient jeden Monat wieder zurückkommt. Unser großes Potenzial liegt darin, dass jeder Patient jedes Jahr wieder zu uns zurückkommt und noch dazu seine 2, 3, 4 besten Freunde oder Familienmitglieder mitbringt.
Okay, ja, überzeugende Aussage. Lass uns doch mal zurückgehen in die Anfangstage von Kono Medical. Und da steht ihr ja vor der großen Herausforderung, zum ersten Mal eine Vermittlung durchzuführen. Das heißt, ihr braucht auf der einen Seite Krankenhäuser, Praxen, Ärzte, die vertrauenswürdig sind, die gute Arbeit leisten. Und ihr braucht auch jemanden, der auf der Suche ist nach einer Hüft-OP oder einer Brust-OP, was auch immer. Weißt du noch, was diese erste Vermittlung war und wo ihr in diese Person vermittelt habt und wie ihr die vor allem auch ja gefunden habt? Du hast ja eben auch einen ineffizienten Markt beschrieben, ja, der weltweit im Gesundheitsbereich besteht. Und den habt ihr ja dann, ja, sagen wir mal, glatt gestellt, indem ihr die Nachfrage mit dem Angebot verbunden habt. Was war das damals und wie seid ihr dahin gekommen?
Ja, also ich kann mich noch ganz genau an unsere ersten Patienten erinnern. Das war eines der besten Momente in meinem Leben. Also das muss man sich ja vorstellen. Man hat so eine Idee, alle sagen einem, das kann nie funktionieren, man macht es trotzdem. Und dann findet man die ersten Patienten, die einen übers Internet finden, dann auf eine Homepage kommt, die noch gar nicht gut ist, die sehr rudimentär aufgebaut ist, ihre Daten hinterlassen und am Ende eine Behandlung für Tausende von Euro buchen, ins Ausland fliegen, nach Hause kommen und dann glücklich sind. Na, das war ein Moment für mich, wo ich dann wirklich gemerkt habe, das wird funktionieren. Menschen werden diesen Service brauchen und jetzt müssen wir halt daran arbeiten, dass wir das skalieren und nicht verbocken auf dem Weg dahin. Unsere erste Patientin haben wir über Google gefunden, also da hatten wir Kampagnen geschalten, auch eigentlich nur um zu testen für einige Keywords. Das war damals für plastische Chirurgie und das war eine Patientin aus England, die nach Thailand geflogen ist und dafür für einen relativ hohen Preis, für 8.000, 9.000 Euro, sich da ein paar plastisch-chirurgische Eingriffe sich dort sozusagen unterzogen hat. Und dann waren das zwei weitere Patienten, die aus einem europäischen Land in die Türkei geflogen sind, für je eine Haartransplantation. Das waren so unsere ersten Patienten. Und wie wir da angefangen haben, war, dass wir wussten, dass wir Kliniken brauchten, mit denen wir kooperieren. Die haben wir uns ausgesucht, haben wir auch sozusagen sehr sorgfältig uns unter die Lupe genommen und dann auch für einige entschieden, haben da sozusagen unsere Verträge geschlossen und dann sind wir ins Online-Marketing gegangen. Und haben einfach sehr viel ausprobiert, sehr viele Keywords geschalten, haben auch versucht, so ein bisschen organisch Traffic zu generieren. Das ist unheimlich schwierig, finde ich, gerade am Anfang. Und danach war das ein sehr manueller Prozess. Also man muss sich vorstellen, man hat dann sozusagen die Patienten auf eine Homepage geleitet. Dort konnten sie dann eine Anfrage stellen und sagen, hey, ich bin interessiert an einer Haartransplantation oder was auch immer. Und ich möchte gerne mehr erfahren. Das war quasi die Aussage des Patienten. Mehr konnten wir auch noch gar nicht darstellen. Was wir im nächsten Schritt gemacht haben, war, dass wir die Patienten dann zurückgerufen haben. Es war dann ein typisches Verkaufsgespräch. Das war wichtig, weil wir so unheimlich viel über den Patienten gelernt haben, über unseren Kunden. Aber andererseits konnten wir das auch gar nicht anders machen, weil wir die Systeme noch gar nicht aufgebaut hatten und das ja manuell machen mussten. Und dann haben wir die Informationen bekommen, haben dann bei der Klinik angerufen, haben dort sozusagen die Informationen dann auch übermittelt, haben uns Preise eingeholt, haben dann quasi im PowerPoint ein schönes Angebot zusammengebastelt, dann das als PDF umgewandelt und als E-Mail wieder zurückgeschickt. Also wirklich super, super manuell. Das darf man heute fast gar nicht mehr sagen, weil das bei Kino Medical das jetzt krass vollautomatisiert durchläuft. Aber da waren einfach Menschen dahinter und eine davon war ich, die das gemacht hat. Und so haben wir angefangen und dann sind dann einen Schritt nach dem anderen gegangen, wussten aber natürlich auch, um dies zu skalieren, können wir das nicht manuell machen, haben dann sehr früh angefangen, die Systeme zu automatisieren, mehr Krankenhäuser angesprochen und so weiter. Und so zieht man das ja auch nach mit sozusagen der Krankenhaus- und Ärzteseite und auch mit der Patientenseite. Also man zieht immer eins hoch, dann zieht man das andere nach, dann zieht man es wieder hoch und dann zieht man das andere wieder nach.
Ja, interessant. Ja, ich rede mit vielen Gründern, die so ein Two-Sided Market aufbauen und das ist, finde ich, ein unglaublich interessantes Problem zu haben, diese beiden Seiten langsam hochzuschaukeln. Dann lass uns doch mal ganz kurz über die andere Seite, wir haben viel über Kunden gesprochen, lass uns noch ein bisschen über die Praxen, die Ärzte, die Krankenhäuser oder Spitäler, wie du es in deiner Heimat sagst, darüber reden. Was ist deren Anreiz, ein Vertragspartner, nenne ich es mal, von Kono Medical zu werden?
Ja, vielleicht noch vorab, da ein großer Unterschied zwischen uns und vielen anderen Marktplätzen ist, dass unsere Supply-Seite, also unsere Anbieterseite, in dem Fall die Krankenhausseite, nicht linear mit unserer Patientenseite wachsen muss. Was ich damit meine, also wenn du dir zum Beispiel einen Essenslieferdienst anguckst, wenn der in einen neuen Markt geht, in eine neue Stadt, dann muss er da sozusagen alle Restaurants drauf haben, damit er seine Kunden bedienen kann. Also der muss dann immer wieder neu lokalisieren und immer wieder neu den Supply aufbauen. Das ist der Vorteil bei uns, das müssen wir nicht machen. Wenn wir ein Krankenhaus in der Türkei haben oder in Deutschland, dieses Krankenhaus kann Patienten aus Frankreich, aus Niederlanden, aus USA und auch aus Südostasien annehmen. Das heißt, wir können in neue Märkte gehen und können trotzdem und müssen den Supply der Krankenhausseite nicht linear mit skalieren. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Das nimmt unheimlich viel Arbeit weg und lässt uns dadurch sehr, sehr schnell wachsen. Wieso die Ärzte und Krankenhäuser mit uns zusammenarbeiten? Das ist ganz einfach. Wir bieten ihnen eine internationale Audience an und eine internationale Reichweite, die die sonst niemals selbst generieren könnten. Die Gesundheit und das Gesundheitssystem findet heute nach wie vor sehr lokal statt. Wenn du dir eine deutsche Klinik anguckst, deren Einzugsgebiet ist wahrscheinlich 50 Kilometer Radius. Von da ziehen sie ihre Patienten an. Ganz selten gibt es Patienten, die von weiter weg anreisen. So, nun ist es aber auch so, dass Krankenhäuser mehr Patienten brauchen, um auch zu wachsen und um sich wirtschaftlich aufzustellen. Und so ist es auch im internationalen Raum. Das heißt, was wir mit Kino Medical machen, wir helfen diesen Krankenhäusern sozusagen einen Markt zu eröffnen, zu dem sie davor gar keinen Zugang hatten. Und von daher gibt es ganz, ganz wenige, die eigentlich sagen, wir wollen mit so einem Service wie Kino Medical nicht zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil.
Aber das heißt ja auch, dass die Krankenhäuser, mit denen ihr arbeitet, die müssen ja gewisse Kapazitäten haben. Mhm. Ja, wenn die jetzt immer ausgebucht sind, dann würden sie ja sagen, okay, wir können also dieses Interesse auf ein größeres Einzugsgebiet zu schielen, das zieht ja nur, wenn die Kapazitäten gering sind oder wenn man mehr pro Operation verdienen kann mit ausländischen Patienten. Ist es so, dass es beides ist? Also sind die Kapazitäten typischerweise nicht ausgelastet und man sucht dann quasi dann noch die zwei Slots, die es dann noch gibt? Oder ist es auch der Punkt, man kann das auch besser monetarisieren, wenn Touristen aus dem Ausland kommen? Touristen als Patienten.
Ja, also das ist beides. Und da gibt es auch noch einen dritten Punkt. Also das ist ganz selten so, dass Kapazitäten, dass Betten, dass Stationen voll ausgelastet sind. Ich habe lange im Gesundheitssystem gearbeitet, mit Krankenhäusern auch. Und das ist ganz, ganz selten so, dass dies der Fall ist. Und wir sprechen hier von von elektiven, also von planbaren medizinischen Eingriffen. Also wir sprechen jetzt nicht von Notfällen, wir sprechen jetzt nicht von Intensivstationen, all diese Sachen. Also das, was QNO Medical anbietet, das sind planbare medizinische Eingriffe, oft auch größere Operationen. Aber in diesem Bereich sind die Krankenhäuser eigentlich gut ausgelastet, aber nicht sozusagen überausgelastet. Das hat auch regionale Unterschiede, auch internationale Unterschiede. Also das kann man jetzt auch nicht so krass generalisieren, aber im Groben ist das schon so. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Krankenhäuser oft sehr, sehr ineffizient laufen. Das heißt, man fühlt sich so, als wenn alles total ausgelastet ist, aber wenn man in die Zahlen guckt, ist es das nicht. Und das hat viele, viele Gründe. Ich will das auch jetzt gar nicht anprangern, aber wir helfen Krankenhäusern auch dabei, effizienter zu werden, wie sie ihre Terminkalender quasi füllen oder wie sie ihre Betten füllen. Und das hilft ja am Ende auch den Patienten, weil die einfach viel schneller drankommen. Und das Dritte ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt, den du auch schon angesprochen hast, ist und das ist, ganz einfach, mehr Patienten, mehr Geld. So, also mehr Patienten, mehr Umsatz. Und das ist natürlich auch wichtig für ein Krankenhaus. Das muss ja auch in irgendeiner Form wirtschaftlich leben und aufrechterhalten werden. Die Mitarbeiter in einem Krankenhaus müssen ja auch von irgendwoher bezahlt werden. Und die Kombination daraus macht es dann einfach sehr, sehr interessant für ein Krankenhaus, auch mit einem Anbieter wie QNO Medical sich da zusammenzutun.
Ein großer Faktor eures Geschäftsmodells ist ja das Thema Vertrauen. Und du hast es eben schon gesagt, dass, ich meine, ich kenne das auch, wenn ich mal ins Ausland fliege als regulärer Tourist und ich mir ein Airbnb suche, dann brauche ich ja, selbst wenn ich dieses Airbnb suche, brauche ich ja Vertrauen, dass es genau so aussieht, dass es das auch gibt, ja. Und Airbnb übernimmt das und sagt mir, okay, Alex, du kannst Vertrauen haben, das sieht so aus, hier ist unser Stempel. Und wenn ich jetzt überlege, ich fliege in ein Land und lasse mich dann noch operieren in irgendeiner Hinsicht oder einen Eingriff an mir durchführen, dann brauche ich ja noch viel mehr Vertrauen in euch und in natürlich auch die Praxis oder den Arzt oder das Krankenhaus, mit dem der dann den Eingriff vornimmt. Das heißt, ihr macht ja auch auf eurer Seite wahnsinnig viel, um dieses Thema Vertrauen zu schaffen. Ihr habt zum Beispiel einen QNO-Score, ja, der mehr Vertrauen schaffen soll. Ihr arbeitet mit Videosprechstunden. Ihr versucht damit, die ewige Frage eigentlich zu beantworten. Wie skaliert man Vertrauen mit digitalen Geschäftsmodellen, wo halt niemand vor Ort ist, mit dem man reden kann, dem man in die Augen schauen kann? Für so ein sensibles Thema, was ja für viele auch ein großer Eingriff ist, auch finanziell wahrscheinlich eine große Belastung ist oder ein Investment ist. Das heißt, wie denkst du über dieses Thema nach, Vertrauen? Und was hast du vor allem in den fünf Jahren mit QNO Medical bisher gelernt, wie man das Thema Vertrauen im virtuellen Raum skalieren kann?
Ja, Vertrauen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sage immer zu meinem Team, Vertrauen ist unser Produkt. Unser Produkt ist gar nicht die Homepage. Unser Produkt ist gar nicht die Technologie. Unser Produkt ist gar nicht die Datenbank, die wir dahinter liegen haben. Unser Endprodukt ist Vertrauen. Und das ist ganz wichtig. Und du hast Airbnb auch schon erwähnt, ne? Die sind ja ganz bekannt für Designing for Trust, nennen sie das immer. Das ist sehr, sehr ähnlich. Die Herausforderung ist, dass man Vertrauen ja nicht einfach so macht. Ne? Also das ist ja nicht, legst ja keine Hebel um und dann ist das Vertrauen da. Ich finde, dass Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und zwar in allem, was man macht, in jedem einzelnen Schritt sammelt man Vertrauenspunkte oder verliert man sie wieder. Und von daher ist es so wichtig, dass man dieses Thema Customer Journey von vorne nach hinten durchdenkt und sagt, okay, an welchen Stellen, wie sieht das Thema Vertrauen an jedem einzelnen Interaktionspunkt aus, den ein Patient mit QNO Medical hat. Und das fängt an mit, du hast es schon erwähnt, wenn man auf unserer Homepage landet, dann versuchen wir da wirklich uns darzustellen in einer Art und Weise, die hoffentlich Vertrauen schafft. Also das fängt damit an, dass wir eine Designsprache gewählt haben, die freundlich ist, aber klar ist, die professionell ist, aber verständlich für den medizinischen Kontext. Wenn du auf unsere About Us-Seite gehst, also über uns, dann siehst du jeden einzelnen Mitarbeiter von uns aufgelistet. Das bringt auch immer eine Debatte bei QNO Medical intern, weil immer sagen, müssen wir das jetzt wirklich machen, dass wir alle Mitarbeiter da darstellen. Wir sind mittlerweile 70 Leute. Das ist natürlich auch Arbeit, das upgedatet zu halten. Aber das kommt aus dem Gedanken heraus zu sagen, wir verstecken uns nicht. Wir zeigen unsere Gesichter. Und jeder, der verstehen will, wer hinter QNO Medical steht, der sieht das auch wirklich vom einzelnen Kundenberater über unsere Techies, über Marketing bis hin zu mir, bis zum CEO. Und das ist uns unheimlich wichtig. Wir haben Patientenbewertungen auf unserer Seite, auch auf unabhängigen Drittseiten wie Trustpilot zum Beispiel, wo wir einfach sagen, guck dahin. Und das sind einfach so ganz, ganz viele Themen, aber auch so Themen wie im Kundenservice zum Beispiel. Wenn du bei uns eine Anfrage abgeschickt hast und dann mit deinem Patientenmanager sprichst und das nächste Mal wieder anrufst, dann hebt immer die gleiche Person ab. Es sei denn, die ist gerade am Telefon mit wem anderen, aber unser System erlaubt es, sozusagen deine Telefonnummer so zu routen, dass immer die gleiche Stimme abhebt. Damit dieses Vertrauen geschaffen wird, damit du dein Problem nicht nochmal schildern musst. Na, jeder kennt das von uns, du wirst 5000 Mal weiterverbunden und jedes Mal musst du das Gleiche wieder erzählen. Das wollen wir einfach nicht. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, okay, wir wollen Vertrauen schaffen, dass wir das an jedem einzelnen Punkt machen. Und nicht zuletzt auch, wie du auch schon erwähnt hast, über den QNO Score. Das ist eine Bewertungslogik, die wir selbst entwickelt haben, damit man auch Ärzte und Krankenhäuser vergleichbar machen kann. Und unser Ziel ist es zu sagen, wenn ein Patient über QNO Medical sich einen Arzt aussucht, dann soll er immer besser dran sein, als wenn er das alleine gemacht hätte. Weil wir die Daten haben, weil wir die Firepower haben, weil wir die Erfahrung haben, weil wir die Patienten haben und von daher diese Leistung erbringen können, die ein einzelner Patient alleine niemals machen konnte. Aber um dorthin zu kommen, muss man einfach sehr, sehr viel vorgebaut haben. Und das ist genau das, was wir uns sozusagen in unsere DNA geschrieben haben und in unsere Marke geschrieben haben. Sagen, also du siehst auch selten, dass wir sagen, wir sind eine Tech-Company oder wir sind irgendwie sowas. Ich finde, das ist alles sozusagen Mittel zum Zweck. Am Ende muss ein Patient zu uns kommen und sagen, ja, ich vertraue euch. Ihr seid die Besten am Markt und ich lege meine Gesundheit in eure Hände, ist vielleicht zu stark, aber ich gehe mit euch auf den Weg, um wieder gesund zu werden. Und ich finde, das ist das, worum es bei uns geht.
Ja, ein starkes Plädoyer. Misst du das auch mit dem Net Promoter Score? Oder anders gefragt, wenn das zentrale Konstrukt von QNO Medical ist, wie weißt du, ob ihr besser werdet oder schlechter?
Ja, also wir messen das an unterschiedlichen Sachen. Also wir messen, es gibt ganz sozusagen faktische Sachen, die man messen kann, also ganz technische Sachen wie Conversion Rate zum Beispiel, ne? Also wie viele Kunden, die bei uns landen, kommen denn zu einer Buchungsentscheidung. Das ist etwas Wirtschaftliches, aber darin siehst du ja auch, dass wenn uns keiner vertrauen würde, würde es auch keiner machen und je mehr Leute uns vertrauen würden, desto mehr Leute machen das auch. Also das kann man sehr stark durch solche quasi Business-Metriken sehr stark messen. Wir messen das über den Net Promoter Score. Wir messen das über die Bewertungen, die Reviews, also qualitativ, die wir haben. Und nicht zuletzt bekommen wir einfach krass viel Feedback von unseren Patienten. Wirklich lebensveränderndes Feedback, wo die einfach sagen, ohne euch hätten wir das niemals gemacht. Oder ohne euch hätte ich niemals irgendwie die Frau meiner Träume gefunden, weil ich jetzt auf einmal wieder lächeln kann. Und all diese Sachen. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man sozusagen sowohl auf der Datenseite das misst, weil das ist natürlich auch sehr wichtig. Am Ende müssen wir wachsen und am Ende müssen wir auch als Business ökonomisch wachsen. Auf der anderen Seite haben wir ja immer noch mit Menschen zu tun. Menschen, denen es gerade nicht gut geht, wenn die bei uns landen und denen es dann besser geht, wenn sie dann unser Produkt verwendet haben. Und das misst man, dann kann man natürlich sehr, sehr qualitativ messen, aber auch mit Metriken wie dem Net Promoter Score.
Lass uns jetzt auch mal auf deine Rolle und dich als Person bei QNO Medical zu sprechen kommen. Wir haben ja eingeleitet und ja, ich sag mal, festgehalten, was für ein Hans Dampf in allen Gassen du bist, ja, und was du alles machst und einen Wirbelwind und viele Dinge gleichzeitig machst, sehr ehrgeizig bist. Jetzt kam Corona im März 2020 auf dich hernieder und auf natürlich dein Geschäftsmodell, was ja auch sehr stark auf Reisen, auf dem Austausch von Menschen in verschiedener, also dass ich einfach irgendwo hinfahren kann nach Thailand oder in die Türkei, um mir den Eingriff zu unterziehen, Hattest du manchmal das Gefühl, dass das auch in deinem Ehrgeiz eine Pausetaste gedrückt hat?
Gute Frage. Also das war schon so, dass im März, Mitte März, es uns getroffen hat. Das war eine unheimlich unsichere Welt damals, wie es weitergeht, was gerade passiert. Also ich hatte dann schon das Gefühl, dass da kurz Stillstand war, auch in unserem Geschäftsbereich. Ich muss aber auch gestehen, das hat mich schon kurzfristig ein bisschen nervös gemacht. Also ich war immer und bin noch immer überzeugt, dass das, was wir machen, eine starke Zukunft hat. Das hat einfach einen Platz im Leben vieler Menschen. Und ich habe auch immer gesagt, auch am Anfang von Corona, eine Welt nach Corona wird sehr ähnlich sein wie die Welt, die wir davor kennen. Und das Thema Gesundheit wird, wenn, dann immer noch, also wird dann wichtiger sein, als es davor war. Also für mich war klar, es wird weitergehen. Was für mich nicht klar war, war, wie lange wird das denn dauern? Und was muss in dieser Zeit geschehen, damit wir aus dieser Krise stärker herauskommen, als wir hineingegangen sind? Und das war mein Ziel. Und von daher hat es nicht wirklich so einen Pausenknopf bei mir gedrückt. Das hat eher eine Verschiebung von Prioritäten verursacht. Und was ich damit meine, war, dass wir auf einmal natürlich gesehen haben, das Thema Wachstum ist im März, April, Mai wahrscheinlich, also ist kein Thema mehr für uns gewesen. Der Markt war ja sehr instabil und da in so einem Markt zu wachsen, das ist unmöglich. Aber die Frage war dann schon, okay, und was machen wir stattdessen? Wie nutzen wir unsere Zeit sinnvoll, sodass wir, wenn wir wieder wachsen können, viel schneller wachsen können? Und wir haben da sehr, sehr schnell, also es war nicht nur ich, aber ich und mein gesamtes Team, haben da sehr schnell umpriorisiert. Und wir haben zum Beispiel unsere ganze Technologie, also auf eine neue Plattform gezogen. Das sind so Themen, die mussten wir machen, aber ne, also einen gesamten Tech-Stack einmal umzuziehen, das macht man auch nicht einfach so mal von heute auf morgen. Das ist ein großes Unterfangen. Aber das war zum Beispiel dann der richtige Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, dann lasst es uns jetzt machen. Jetzt haben wir die Zeit, dies zu tun und uns darauf zu fokussieren. Wir haben eine neue Datenbank aufgebaut, ein neues Data Warehouse aufgebaut. Also wir haben uns dann sehr stark sozusagen vom Markt weg ein bisschen orientiert und auch weniger auf Wachstum gesetzt, aber dann sozusagen auf unsere, ja, auf unser Backbone, auf unsere Basis gestützt, weil wir wussten, dass wir da auch Themen hatten, die vielleicht nicht so im Fokus waren im normalen Tagesgeschäft, aber wir jetzt die Zeit hatten, dies zu tun. Und von daher war es gar nicht irgendwie weniger oder weniger Arbeit oder mehr Pause, sondern ein bisschen anders.
Und Achtung, jetzt kommt meine Markus-Lanz-Frage. Ja. Was macht das mit dir? Weil ich meine, guck mal, du hast 70 Leute. Du bist, alle gucken dich an. Du bist die Gründerin, die auch die Anführerin des Ganzen. Du bist die Leaderin von diesen Leuten. Und alle merken natürlich, oh, jetzt ist hoffentlich nicht allzu lange, aber jetzt ist erstmal schwarz ist weiß und oben ist unten und minus ist plus oder andersrum. Mhm. Und das heißt also, wie hast du da reagiert? Denn es ist ja was völlig anderes zu führen in einer Situation, wo es immer nach vorne geht, wo ihr euch verdoppelt und mehr als verdoppelt und wahnsinnige Wachstumszahlen habt, Investoren bekommt und ihr von Erfolgsstory zu Erfolgsstory geht und dann so eine Situation, wo man zum ersten Mal auch sagt, oh, ich muss hier auch ein bisschen Krisenmanagement machen. Vielleicht gab es sowas schon auch schon vorher, aber natürlich, nehme ich mal an, nicht in dieser Dimension. Das heißt, wie hast du nach innen geschaut, auch bei dir, nicht nur in der Company und auch dein Leadership-Style oder die Art, wie du führst, angepasst?
Ja, also ich, man muss auch zum Beispiel noch dazu sagen, dass ich in Mitte März auch mein Baby bekommen habe. Das war quasi erste Woche Lockdown, Krise und dann noch Kind auf die Welt gesetzt. Also das war schon eine herausfordernde Zeit. Für mich war einfach wichtig, also ich wusste, dass da unheimlich viel Unsicherheit war im Markt, aber auch in meiner Company. Und ich finde, dass Leadership gerade in Krisenzeiten gebraucht wird. Also wie du schon gesagt hast, wenn es der Company gut geht, wenn man wächst, wenn man einen Erfolg nach den anderen reißt und so weiter, da geht's allen gut. Da brauchst du nicht so viel Leadership. Da guckt keiner dich an. Da weiß jeder, was zu tun ist und so weiter. Aber dann da, wo alle auf dich gucken, das ist, wenn es nach unten geht, wenn es Unsicherheit gibt, wenn es Unklarheit gibt. Und ich finde, da muss man sich dann vorne hinstellen. Und dieser Pflicht war ich mir von Anfang an bewusst. Also ich habe, an dem Montag habe ich mein Kind gekriegt und am Mittwoch habe ich schon wieder zu meiner gesamten Firma gesprochen, weil ich einfach wusste, und das war per Videocall, weil wir da auch schon im Homeoffice waren, aber ich wusste einfach, wenn, dann jetzt. Ja, obwohl ich lieber das nicht gemacht hätte und wahrscheinlich lieber irgendwie im Bett geblieben wäre, weil ich da auch sehr erschöpft war. Aber das war einfach, das war klar, dass ich da sein musste und dass ich Antworten haben musste und dass ich auch, vielleicht, also wir mussten dann zum Beispiel auch Mitarbeiter auf Kurzarbeit setzen für eine kurze Zeit, dass ich auch unschöne Nachrichten überbringen musste. Und das habe ich getan. Und was mir an diesem Zeitpunkt wichtig war, war das Thema Transparenz. Ich hatte nicht auf alles eine Antwort. Viele haben gefragt, wie lange dauert das denn? Wie lange sind wir jetzt im Homeoffice? Ich musste mich vorne hinstellen und sagen, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann dir sagen, was ich glaube. Ich kann dir sagen, was wir jetzt tun. Aber ich weiß es nicht. Und das ist unheimlich hart. Das ist unheimlich hart für einen Leader, finde ich, sich da hinzustellen und auf so viele Fragen keine präzise Antwort zu haben. Was es mit mir gemacht hat, innerlich, das war schwierig, aber ich hätte es nicht anders wollen. Das war die Zeit, wo ich wusste, dass ich das machen musste und ich wollte das auch nicht delegieren. Und aber natürlich war da auch sehr viel Unsicherheit und hatte ich auch meine Fragen. Aber am Ende ist das dieser unbändige Optimismus, den man hat. Und ich finde, ich glaube, den haben einfach sehr, sehr viele Gründer. Weil sonst würde man das ja auch alles nicht machen, wenn man nicht einfach diesen krassen Optimismus hat und diesen Glauben daran, dass es klappen wird. Und auch in dieser Situation war ich mir sicher, wir kommen da durch und es wird klappen und wir werden rauskommen und wir werden stärker sein als davor. Und natürlich, also ich glaube, das ist auch etwas Emotionales und ein bisschen was Irrationales, weil auf der rationalen Seite wusste man schon so, man weiß es nicht, da passiert was, wir müssen gucken, dass wir da durchkommen und wann machen wir das nächste Fundraising und all diese Themen. Aber so tief in einem drin hat man trotzdem diesen optimistischen Motor. Und das ist das, was mich in der ganzen Zeit getrieben hat und auch über Wasser gehalten hat.
Also wie ich hatte schon viele Leute hier im Podcast, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist ja wirklich beeindruckend, diese Person, ja, was sie macht. Aber Mitte März ein Kind bekommen, Corona beginnt und ein Unternehmen führen von 70 Leuten. Also wirklich, ich glaube, das ist ja wirklich unglaublich. Ja, also was für eine Energieleistung. Hast du da, ich meine, so ein Energiebündel wie du, ja, hast du da nicht auch mal das Gefühl, es wird mir alles zu viel? Und also gab es nicht da auch mal so einen Moment, wo du gedacht hast, mein Gott, kannst du dich da mit deinem Optimismus immer gegen stemmen? Oder gibt es auch mal so Momente, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich auch mal einen, jetzt brauche ich auch mal jemanden, der mich aufmuntert?
Ja, natürlich. Also wir sind alle keine Supermenschen und das ist so ein bisschen Makroebene und Mikroebene. Also dieser Optimismus, das ist auf der Makroebene. Das zieht sich einfach durch. Aber natürlich als Gründer und nicht nur in der Krisensituation, aber auch im täglichen Leben, da hast du einfach diese Riesenamplitude von auf und ab. Und ja, Mitte März war auch ganz viel ab. Und natürlich hat man auch die Zeiten, wo man alleine irgendwie im dunklen Zimmer sitzt und sich denkt, boah, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade als nächstes mache oder ich brauche jetzt kurz eine Pause oder ich muss mit wem sprechen oder so. Ich hatte auch ganz ehrlich, in der Woche hatte ich auch meine Tränenausbrüche, weil ich einfach komplett mit den Nerven teilweise blank war. Aber diese Momente muss man auch zulassen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich davon erholt, dass man sich wieder aufrappelt, dass man das abschütteln kann. Das schafft man aber auch nicht immer alleine. Also ich, gerade in der Zeit nicht, aber ich arbeite zum Beispiel sehr regelmäßig auch mit einem Coach, um auch solche Themen einmal mental durchzuarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig und das muss man sich auch eingestehen und das muss man zulassen können und das muss man auch sehr forcieren, glaube ich, weil sonst, glaube ich, steht man das nicht durch.
Ja, du gehst ja da auch ganz, ganz offen um. Ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du das auch gepostet hast, dass du da dir ja auch da Unterstützung holst. Ich kann es auch verstehen, in so einem hochadrenalin-getriebenen Umfeld, in dem du bist. Ist es das, was dir da hilft durch solche Täler? Oder ist es auch, Sport oder mit Freunden reden oder was ist es? Was hilft dir dann daraus?
Also das, was mir prima daraus hilft, ist, dass ich will, dass dieses Ding funktioniert. Was mich daraus hilft, also rauszieht, ist, dass ich ja diesen Ehrgeiz habe, dass ich die nächste Stufe erreiche, dass ich noch mehr Patienten helfen kann. Also das ist schon der größte Motor. Und dass ich da einfach so dran glaube und so tief drin bin und wirklich alles geben möchte, damit das weiterhin wächst und weiterhin erfolgreich ist, mein Unternehmen. Was aber auf dem Weg dahin natürlich beiträgt, sind all die Themen, die du angesprochen hast. Natürlich, also ich sage auch immer, mentale Gesundheit und physische Gesundheit gehen Hand in Hand. Ne? Also du kannst nicht im Kopf irgendwie gut funktionieren, wenn dein Körper nicht gut funktioniert und umgekehrt nicht. Das heißt, ich lege viel Wert auf Sport, auf gute Ernährung. Ich muss auch sagen, ich bin in einer total privilegierten Situation, dass ich meine Familie um mich habe, dass ich da total viel Unterstützung habe und viel Verständnis auch für meine Situation. Dass auch meine Freunde da total Verständnis dafür haben. Also ich bin dafür bekannt, dass ich im privaten Leben 3 Wochen brauche, um auf eine SMS teilweise zu reagieren. Und nicht, weil ich irgendwie das nicht will, aber ich komme oft nicht dazu und das kreidet mir niemand an. Ich glaube, also das sind schon Themen, die unheimlich wichtig sind, gerade so dieser soziale Support. Ich glaube aber, am Ende muss man es selbst sein und man muss es selbst wollen und man muss selbst sich da rausziehen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich rede oft mit Gründern, die dann sagen, wie machst du es mit Mindfulness und hier Yoga und Sport? Und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Das ist alles wichtig. Aber am wichtigsten ist es, dass man sich selbst hat und dass man sich selbst managen kann und sich selbst aus diesen Tälern und aus diesen Situationen wieder ziehen kann.
Ja. Ja, ich find mehrere Sachen daran total interessant. Das erste ist, ich find's wirklich beeindruckend, wie viel Kraft du aus dir selbst schöpfst, ne? Deine Antwort ist dein eigener Antrieb. Das war auch deine Antwort auf meine erste Frage, woher du diese Energie ziehst für die verschiedenen Dinge, die du machst. Auch da hast du es wieder gesagt. Also der Brunnen scheint sehr tief zu sein, aus dem du immer wieder Wasser schöpfen kannst. Und ich finde es interessant, dass du auch das Thema Burnout, das thematisierst du ja auch in Interviews zum Beispiel in der Gründerszene. Das heißt, ich finde es interessant, wie offen du damit umgehst und wie du das ansprichst, weil auch dieses Thema Ausbrennen, das ist ja ich rede selten drüber in der Startup-Szene, weil es hat ja auch so ein bisschen ein verklärtes Bild vom Gründen und wir sammeln VC-Money ein und wir erobern die Welt. Aber ich kann natürlich, insbesondere wenn sowas wie Corona kommt, total verstehen, dass da auch dunkle Täler sind, ja, durch die man durchgehen muss. Und ich finde es ganz spannend, wie du da deine Energie ziehst. Aber was ich dich auch noch fragen will, ist, lass uns mal sprechen über deinen beruflichen Alltag. Ja, du hast angefangen, du hast die allererste Vermittlung gemacht von einer Eingriffen, von einer plastisch-chirurgischen Eingriff, ist für mich als Rheinländer sehr schwierig auszusprechen, plastisch-chirurgisch, ich darf es nur einmal sagen, Eingriff in Thailand, da ist natürlich, you've come a long way seitdem, ja, und also wie sieht dein beruflicher Alltag eigentlich jetzt aus als CEO?
Also bei mir ist es nach wie vor so, dass kein Tag dem anderen gleicht. Das ist wirklich das, was das Spannende an dem, was ich mache, wofür ich auch lebe und wofür ich jeden Tag aufstehe. Aber es ist wirklich kein Tag wie der andere. Es ist meistens so, dass in meinem Alltag es gerade immer ein paar Prio-Themen gibt quasi. Also mal ist es das Fundraising, mal sind das strategischere Themen, mal ist das ein Produktthema. Also es gibt immer so ein paar Themen, die ich neben dem Alter oder neben dem Day-to-Day oder dem operativen Geschäft sozusagen auf meiner To-Do-Liste habe. Und normalerweise ist es so, ich stehe gerne früh auf. Das gelingt mir nicht immer, wenn ich sehr spät ins Bett gehe, aber ich stehe so zwischen 6 und 7 Uhr früh auf. Eigentlich würde ich gerne lieber um 5 aufstehen, aber wie gesagt, das schaffe ich nicht immer. Ich mag es einfach, vor allen anderen wach zu sein und da irgendwie meinen Tag zu starten. Ich bin auch so ein News-Junkie, also ich höre viele Podcasts, ich lese viel, sofern ich die Zeit dafür habe. Und ja, starte dann meinen Tag. Ich starte meinen Tag normalerweise mit einem Blick in meine E-Mails, weil wir haben Investoren, wir haben Partner aus der ganzen Welt. Das heißt, in meine Inbox kommen auch laufend zu jeder Tageszeit irgendwelche E-Mails, weil immer irgendwer gerade nicht schläft. Ich strukturiere meinen Tag so, dass ich vormittags alle meine Meetings mache und nachmittags frei habe. Das gelingt mir nicht immer, aber in den meisten Fällen schon. Das heißt, normalerweise fangen die ersten Calls um 9 Uhr früh an bis ungefähr 13 Uhr. Und dann gibt es Mittagspause und dann fange ich dann an, sozusagen an den Themen zu arbeiten. Muss ich meistens irgendwie was reviewen, Dokumente unterschreiben, selbst irgendwelche Sachen machen. Und so geht das dann eigentlich bis in den Abend hinein. Dann kümmere ich mich um meine Tochter natürlich am Abend, bringe sie ins Bett und dann esse ich auch und dann setze ich mich normalerweise so gegen 21 Uhr wieder hin, wenn alle so im Bett sind und ich wieder meine Ruhe habe. Und ich sage da immer scherzhafterweise, da fängt dann meine zweite Tageshälfte an. Und das geht dann ja bis Mitternacht, 1, 2, 3 Uhr nachts, je nachdem wie das ist. Und so fängt der nächste Tag auch wieder an.
Wahnsinn, ja. Das ist doch wirklich beeindruckend, wenn ich meine Schlafschedule daneben lege, klar, dann. Aber du hast ja gesagt, ja, ich meine, wir Menschen sind ja vielleicht auch unterschiedlich, haben unterschiedliche Predispositions für Schlaf. Ich glaube, du bist da echt gesegnet mit einem, mit der Tatsache, dass du nicht so viel Schlaf brauchst, die dir ja sicherlich hilft. Und wenn du einen Partner hast, der das unterstützt, dann umso besser. Ja, klar. Ich würde jetzt zum letzten Teil unseres Interviews überleiten, nämlich den Rapid Fire Questions. Mhm. Und die Regeln sind, glaube ich, klar. Es sind kurze, kleine Fragen, die manchmal irgendwas mit unserem Gespräch zu tun haben, manchmal mir auch einfach im Laufe der Woche eingefallen sind. Und die Antworten, obwohl es Rapid Fire heißt, kannst du so lang oder so kurz machen, wie du magst. Ja, da bin ich nicht so streng.
Okay.
Erste Frage. Wenn du eine Superheldenfähigkeit haben könntest, welche hättest du gerne?
Gute Frage. Ich würde gern alle heilen können. Ist das eine Superheldenfähigkeit?
Das ist eine große Superheldenfähigkeit, ja. Aber dann hättest du auch kein Geschäftsmodell mehr, oder? Das heißt dann, du würdest deiner Vision, deinem Geschäftsmodell, also du würdest, ja, um deine Vision zu erfüllen, dein Geschäftsmodell opfern.
Das ist, ich habe gesagt, wenn es mal eine Welt gibt, wo alle gesund sind oder alle die medizinische Versorgung bekommen, die sie bekommen können, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt.
Das ist ja schön. Ich hätte gedacht, ich habe getippt, was du sagst, Imla. Ich hatte die Frage ein bisschen im Hinterkopf. Und ich hätte getippt, dass du sagst, dass du dich gern klonen möchtest, weil du so viele Interessen hast.
Ja, nee, ich glaube, eine Sophie Chung reicht auf dieser Welt.
Okay, alles klar. Nächste Frage. Findest du, dass man mit dir gut mal einen Abend auf der Couch liegen kann und Netflix gucken kann?
Total. Ich bin der allergrößte Trash-TV-Binge-Watcher. das ist auch so meine heimliche Sünde. Und ja, also ich kann auch wirklich 10 Stunden auf der Couch sitzen und etwas gucken.
Und was ist dein Guilty Pleasure? Ist es der Bachelor? Ist es, ich weiß es nicht, was ist es?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich hatte schon mal eine Bachelor-Phase, ich hatte auch mal eine Love Island-Phase, ich hatte auch mal eine Dschungelcamp-Phase. Also gebe ich
die haben wir alle. Die haben,
genau, also das kommt, gerade habe ich nichts, aber ich bin da sehr empfänglich.
Ja, cool, okay, alles klar. Nächste Frage, welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
Also das kommt wahrscheinlich ganz oft, aber ich sage es trotzdem. The Hard Thing About Hard Things ist, glaube ich, so ein Must-Read. Ein anderes Buch, das ich immer sehr gerne weiterempfehle, das ist ein sehr altes Buch, das heißt Das heißt entweder How to Win Friends and Influence People oder How to Influence People and Win Friends. Ich verwechsel das immer, das ist von David Carnegie. Das ist ein relativ altes Buch, aber da geht es darum, ja, wie der Titel halt heißt, ne? Also wie man sozusagen Freunde gewinnt und Leute beeinflusst, aber gar nicht irgendwie mit Influencing-Technik, sondern da geht es einfach darum, um das Thema Vertrauen und um das, was man gibt und man auch wieder zurückbekommt. Und ich finde, das ist ein unheimlich schönes Buch über das menschliche Miteinander, das man aber auch auf sehr viele Lebensbereiche anwenden kann.
Ja, super. Zwei absolute Klassiker, die du empfiehlst. Sehr gut. Aber das macht's ja, das nimmt ja, ist ja nicht abträglich.
Das wird auch oft empfohlen bei dir.
Ja, also ich habe Hard Things von Horowitz, The Hard Things About Hard Things, das habe ich natürlich jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber es ist auch, ich sag mal so, das ist nicht schlimm, weil das ist wirklich ein super interessantes Buch. Ja. Ich habe es auch sehr gern gelesen. Das andere Buch habe ich, glaube ich, erst einmal gehört. Also fühl dich nicht schlecht, ja. Das ist völlig in Ordnung. Aber du hast gerade schon ein Stichwort gegeben, nämlich Influencing. Weißt du eigentlich, wie viele Follower du auf Instagram hast?
21,9 tausend.
Ja, sehr gut. Warum hast du 22.000 Follower auf Instagram?
Ja, es waren auch schon mal mehr. Also die kurze Geschichte ist, ich habe mit Instagram angefangen, da war ich noch in New York bei Zocdoc. Also das war vor meiner Gründerzeit, so 2013, 14 sowas. Und da, also ich habe, das habe ich auch noch gar nicht, ich interessiere mich ja auch sehr stark für Kunst und für Fashion. Also ich habe auch ein Fashion-Studium dann gemacht in New York nebenher. Und da habe ich dann so ein bisschen mit Instagram angefangen und war so ein bisschen, ja, es klingt fast peinlich, aber ich war so ein Mini-Fashion-Blogger für eine Zeit, so ein Lifestyle-Blogger. Und dadurch habe ich einfach sehr, sehr viele Follower generiert von damals. Und da ist einiges an Legacy dabei. Dann gab es einen kleinen Bruch, als ich nach Berlin zurückgezogen bin und dann halt nicht mehr Fashion gemacht habe. Und habe jetzt dann auch wieder viele Follower natürlich dazu gewonnen über meine Tätigkeit als CEO von QNO Medical. Aber der Grund ist so ein bisschen, dass sich das über die Zeit angesammelt hat.
Ja, du bist wirklich eine faszinierende Person, muss ich dir wirklich sagen. Also da ist ja so viele spannende Sachen, die du gemacht hast. Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen will, ist, du bist Mutter geworden letztes Jahr im März. Hat die Tatsache, dass du Mutter geworden bist, deinen Ausblick auf die Welt verändert oder ist es eigentlich genau gleich geblieben?
Ich glaube, also sie hat sich nicht stark verändert, ehrlicherweise. Also ich bin jetzt nicht so eine Mutter, die so philosophisch darüber nachdenkt, in welcher Welt will ich denn, dass mein Kind aufwächst. Also natürlich denke ich darüber nach, aber ich weiß auch, dass die Welt in den nächsten 4, 5 Jahren sich nicht dramatisch ändern wird. Also für mich ich denke eher darüber nach, was ich meinem Kind mitgeben möchte auf dem Weg dahin. Und das ist das, was mich eigentlich mehr beschäftigt, als wie ich über die Welt nachdenke.
Und was möchtest du deinem Kind mitgeben?
Ja, also ich möchte meinem Kind Werte mitgeben. Ich möchte meinem Kind aber Widerstandsfähigkeit auch mitgeben. Ich möchte meinem Kind mitgeben, dass das Gute siegt. Aber ich möchte nicht, dass es naiv ist. Ich möchte meinem Kind eine gute Schulbildung und eine gute Ausbildung mitgeben. Ich möchte meinem Kind viel in der Welt zeigen und dass es viel erlebt, was total schwierig ist, gerade in Corona-Zeiten. Aber das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und auch so, na, was kann es denn lernen? Ich habe sehr viel gelernt, auch an Instrumenten, an Sport, an diesen Themen. Gleichzeitig will ich mein Kind auch nicht überfrachten. Das sind so, ja, die Themen, ja, mit, über die ich sehr oft nachdenke.
Ja. Spannend, ja, super spannend. Ich habe ja auch ein Kind im ähnlichen Alter, deshalb mache ich mir genau.
Ja, da müssen wir mal darüber reden.
Ja, genau, ja. Das machen wir, wenn wir die Aufnahme beenden. Nächste Frage: Glaubst du, Mediziner machen gute Gründer?
Ja, machen sie. Mediziner werden dazu erzogen oder werden dazu gezwungen fast in ihrem Werdegang, sehr viele Sachen zu machen, die ein Gründer auch macht. Das ist einmal, also sehr viele Inhalte lernen, Auffassungsvermögen verstehen, verarbeiten. Das ist auch dieses harte Arbeiten. Also als Mediziner, als Medizinstudent, die Stunden, die du am Schreibtisch verbringst, die du in der Klinik verbringst, die Arbeit, die du unentgeltlich leistest, das, und auch, ne, also auch einfach so machst, das sind so Themen, damit wächst man quasi auf. Die Tatsache, dass man aus etwas, wo noch nichts da war, etwas kreiert, hast du ja auch ganz stark in der Forschung, wo du mit einer Hypothese anfängst und dann über Experimente, über Research, über Lesen, über Austausch dann etwas entwickelst und dann immer weiterentwickelst und dann ja quasi auf den Markt bringst. Ich glaube, das sind alles so Qualitäten, die unheimlich wichtig sind, als Arzt, aber auch als Gründer. Und von daher, ja, würde ich mir auch wünschen, dass man noch viel mehr Mediziner sieht, die ins Gründerdasein gehen.
Ja, total. Ich habe mit einigen wirklich tollen Medizinern schon gesprochen. Mhm. Simon Lorenz zum Beispiel war Folge 28 noch ein paar anderen, die wirklich tolle Innovationen haben, weil man merkt ja auch, eigentlich wollte ich mit dir auch noch über die Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen, was ja aus meiner Sicht, wo ja auch ein bisschen Goldgräberstimmung, es ist ein doofer Begriff, ja, weil Corona, das ist, da will ich nicht von Goldgräberstimmung sprechen, aber ich glaube, es hat vor allem den Bedarf gezeigt, was für ein Potenzial es noch gibt, vor allem auch in Deutschland, um zu digitalisieren und auch die Märkte, wie du es ja tust, die Märkte, die zum Teil ineffizient sind, wenn man einfach eine Ebene höher geht, nämlich auf ein globales Level, dann plötzlich eine ganz neue Effizienz bekommt. Ja. Nächste Frage. Wir haben eben über deinen beruflichen Alltag gesprochen. Ja? Gibt es Dinge wie Feedbackgespräche, Gehaltsverhandlungen, Recruiting-Interviews, was auch immer, die du gar nicht gern machst und wo du immer noch 5 Minuten vorher denkst, oh nein, jetzt ist es soweit, ich muss es tun. Oder vielleicht am Tag vorher schon denkst, wenn du auf deinen Kalender guckst, denkst, oh, morgen ist es wieder soweit.
Also es gibt keine Fixpunkte in meinem Kalender, wo ich mich nicht drauf freue. Aber es gibt natürlich Sachen, die ich nicht mag. Und das sind so administrative Themen oder so Ämter und so. Also was ich halt gar nicht gerne mag, sind so Formulare ausfüllen, so ganz technische Sachen. Also ich finde das immer so viel Zeitverschwendung, vor allem wenn man es auch händisch ausdrucken muss und dann unterschreiben und wieder einscannen. Also so Themen, da kannst du mich wirklich jagen damit. Mache ich aber trotzdem natürlich, wenn das auf meinem Schreibtisch liegt. Aber das sind eher solche Sachen, wo ich mir echt denke, das könnte ich nicht gebrauchen.
Das hätte auch nicht zu dir gepasst, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich gehe gern zum Notar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nächste Frage. Von welchem Startup oder welcher Gründerin oder Gründer bist du Fan?
Also von ein paar, aber das heißt nicht, dass ich alles vollumfänglich wirklich, also ich ziehe Inspiration von vielen Menschen und unterschiedlichen Aspekten. Aber wenn ich sehr beeindruckend finde, dann ist es wahrscheinlich auch schon oft gekommen bei dir, aber es ist Jeff Bezos von Amazon. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich mit allem wirklich d'accord gehe, was er macht, aber ich finde die Art und Weise, wie er ein Unternehmen aufgebaut hat, auch mit welcher Disziplin, auch mit welcher Frugality, also ich weiß gar nicht, was das richtige Wort auf Deutsch ist, aber der war ja immer sehr bedacht, nicht irgendwie ausufernd Luxussachen in seinem Unternehmen zuzulassen. Also immer so diese Bescheidenheit auch darzustellen für eine lange Zeit. Ich fand das schon immer sehr, ja, sehr beeindruckend. Und wer andere auch, und das klingt auch wie ein Klischee, aber da bin ich auch sehr empfänglich dafür. Das ist halt Steve Jobs. Und auch hier bin ich nicht, also auch charakterlich nicht mit allem einverstanden, was er gemacht hat, finde ich auch nicht gut teilweise. Aber welcher Vision er rangegangen ist und auch wie er Dinge einfach neu gedacht hat, bevor irgendjemand sie neu gedacht hat, das finde ich halt immer super inspirierend und faszinierend.
Ja, absolute Giganten, die du da ansprichst, klar. Was ich ganz besonders interessant an Jeff Bezos finde, ist, vielleicht kennt, wie ich dich kenne, du hast ihn bestimmt schon gelesen, aber diesen Shareholder Letter, den er, glaube ich, ich glaube, es war 1997, 1999, bin mir nicht ganz sicher, geschrieben hat. Das war der allererste Shareholder Letter, als Amazon an die Börse ging. Und Amazon hat ja, was viele gar nicht mehr wissen, es hatten ja auch eine sehr schwere Zeit, als nämlich die Dotcom-Krise kam. Und Pets.com zum Beispiel alle kurz vor der Insolvenz oder in die Insolvenz gegangen sind und es einen unglaublichen Gegenwind gab. Mhm. Und dieser Shareholder-Letter, den er damals geschrieben hat, der so klar ist in der Vision, was er machen möchte und warum er existiert und dieses Getriebenheit zu Customer Centricity. Ich habe ein bisschen gedacht, als du über Vertrauen gesprochen hast, habe ich auch gedacht, du hast einen totalen Nordstern, was das angeht. Ja, und wie Jeff Bezos in dem Shareholder Letter über Kundenzentrierung spricht und eine Vision hat, das finde ich wirklich unglaublich beeindruckend. Ja. Den lese ich ab und zu mal, weil ich finde, das ist fast, das ist wirklich eine Ausnahme.
Ja, absolut.
Ja. Vorletzte Frage. Wenn du eine Botschaft in den Kopf von 80 Millionen Deutschen und natürlich auch 9 Millionen Österreichern senden könntest, welche Botschaft würdest du senden wollen?
Seid gut zueinander. Das wäre meine Botschaft. Ich finde, wenn jeder gut zueinander wäre, dann hätten wir eine bessere Welt.
Das glaube ich auch. Ja, und die letzte Frage, die ich den Gründern und den Interviewpartnern hier in meinem Podcast stelle, ist, was ist der beste Ratschlag, den du persönlich je bekommen hast? Mhm.
Der kommt von meiner Mutter und sie sagt immer, je höher du steigst, desto niedriger verbeugst du dich. Und das hat sie mir immer schon gesagt, als ich klein war, und das hat halt mit Bescheidenheit zu tun und dass man nicht hochmütig wird. Und das ist etwas, was ich unheimlich wichtig finde. Und an diesen Satz denke ich ganz, ganz oft, dass der Erfolg von einem oder egal, was man schon erreicht hat, dass man trotzdem am Boden bleibt und sich sehr tief vor allen anderen verneigen soll.
Ja, Sophie, danach kann nichts mehr kommen. Das war ein ganz tolles Ende für unser Gespräch. Ich schaue gerade auf meinen Zettel. Ich habe über so viele Punkte nicht mit dir reden können, aber wir haben, glaube ich, trotzdem ein wahnsinnig interessantes Gespräch geführt, für mich zumindest. Und ich glaube, was wirklich rausgekommen ist, ist, was für eine inspirierende Persönlichkeit du bist. Ja, getrieben, aber auch ambitioniert und mit klaren Prinzipien und einem Humbleness. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich drücke dir natürlich sehr die Daumen, dass auch der Lockdown, dass sich die Corona-Situation bald ändert und wir vielleicht in eine neue Welt gehen, wo solche Themen und die Digitalisierung vorangeschritten ist und dass du da vielleicht sogar noch mehr beschleunigen könntest, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Von daher nochmal vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch und natürlich viel Erfolg für dich und Kono Medical.
Ja, ganz vielen Dank für das Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Und genau, bis bald mal wieder.